Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Talking Wild mit Anska und Lea. Wir haben heute wieder zwei Gäste da und es sind wieder Jan und Felix von Forst erklärt. Die waren bereits bei der letzten Folge unsere Gäste. Und warum sind die heute schon wieder dabei? Und zwar haben wir letztes Mal ja über den Wald relativ allgemein gesprochen. Und wir wollen heute noch mal ein bisschen tiefer in die Materie des Waldes eingehen. Und ihr habt so unendlich viele Fragen das letzte Mal geschickt, dass wir die alle gar nicht in einem Podcast beantworten können. Und deswegen gehen wir heute noch mal auf andere Fragen von euch ein. Also herzlich willkommen Jan und Felix. Wollt ihr euch noch mal kurz ganz knapp vorstellen für alle, die bei der letzten Folge nicht eingeschaltet haben?
Ja, willst du anfangen, Jan? Oder?
Ja, klar. Moin, ich bin Jan von Forst erklärt, wie du schon gesagt hast, Jan Hüsing. Ich bin 26 Jahre alt, komme aus Münster in Westfalen und studiere jetzt Forstwirtschaft in Göttingen zusammen mit Felix und mit Simon. Und Felix und Simon sind schon ein bisschen weiter. Ich bin gerade jetzt im dritten Semester und zusammen haben wir das Projekt Forst erklärt gegründet. Was das genau ist, verrät euch Felix.
Genau, ich bin Felix. Ich bin 22 Jahre, komme gebürtig aus Essen, aus dem Ruhrgebiet. Habe auch Forstwirtschaft studiert, wie der Jan jetzt gerade, und Simon und ich sind jetzt mittlerweile im Master Forstwissenschaften an der Uni. Mhm. Und wir haben gemeinsam das Projekt Forst erklärt gegründet, wie Jan das gesagt hat, und wir wollen Leuten, die das Thema nicht studieren und nicht den ganzen Tag damit konfrontiert werden, das so nahe bringen über unzählige Social Media Kanäle, dass es auch jeder versteht, und wir haben riesig Spaß daran und freuen uns auf diesen Podcast. Vielen Dank nochmal für die Einladung.
Ja, sehr, genau. Sehr gerne. Wenn Felix das sagt, dann meint er natürlich den Wald und alles, irgendwas dazugehört. Also Forstwirtschaft, also wir studieren ja Forstwirtschaft, es geht um den Wald. Es geht aber auch um viele Dinge, die damit zusammenhängen. Die Tiere, die da leben, mit denen ihr euch ja wesentlich besser auskennt als wir. Jagd ist natürlich ein Thema, wie man mit Bäumen Geld verdient und all diese Dinge.
Genau,
und da haben wir auch letztes Mal schon ein bisschen drüber gesprochen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Forst und Wald, über Urwälder in Deutschland, die es ja so in der Form nicht mehr gibt, welche Funktion der Wald hat im Allgemeinen, ja, und alle anderen wichtigen Themen, die sich halt irgendwie mit dem Wald und dem Forst in Deutschland oder in Zentraleuropa beschäftigen. Also wer darüber noch gerne mehr wissen möchte, der sollte in der letzten Folge erstmal einschalten, weil die schafft so ein bisschen die Grundlage für unsere heutige Folge, wo es ein bisschen mehr um ja detaillierteres Wissen geht. Also wir wollen über das Waldsterben sprechen, über generell Waldgefahren, ja, und den Zusammenhang zwischen Klimawandel und Wald. Wie sieht unser Wald in der Zukunft aus und was können wir tun, oder nicht nur wir, sondern auch die Forstwirtschaft tun, um den Wald halt zu retten? Und darüber wollen wir heute mit euch sprechen.
Genau. Also heute wird es ein bisschen tiefgründiger, geht halt um die Gefahren vom Wald, warum unser Wald überhaupt so gefährdet ist. Man hört ja immer wieder in den Medien oder liest vom Waldsterben. Und ja, was sagt ihr denn dazu? Ist da was dran? Gibt es ein Waldsterben in Deutschland? Und was gibt es denn überhaupt für Waldgefahren in Deutschland? Oder Gefährdung, sagen wir mal Gefährdung.
Ja, also, dass der Wald in Deutschland stirbt, das sieht man ja leider jeden Tag. Wir hatten in der letzten Folge oft das Thema Harz. Aber eigentlich in jeder Region in Deutschland ist es so, dass der deutsche Wald unter Krankheiten und dem Klimawandel leidet. Und definitiv existent.
Genau, das ist eigentlich so, dieses klassische Waldsterben ist ja eigentlich ein Begriff, den man, glaube ich, eher so aus den 70ern, 80ern kennt. Ja. Und trotzdem ist es halt jetzt wieder oder vielleicht auch immer noch ein sehr, sehr aktuelles Thema, denn durch die verschiedensten Probleme, die wir letztes Mal schon angesprochen haben und auf die wir dieses Mal eingehen, also den Klimawandel, den Borkenkäfer als Folge des Klimawandels oder als Folge Parasiten, wie man ihn auch nennt, kann man schon davon reden, dass wir uns jetzt wieder in einem Waldsterben befinden. Und
Waldsterben 2.0 wird das oft bezeichnet. Genau, das in den 70er Jahren, was Jan angesprochen hatte, das war ja aufgrund der, Schwefeloxidausstöße. Und da hat sich ja sehr schnell sehr viel getan mit irgendwelchen Filteranlagen in der Industrie. Ja, und jetzt der Klimawandel, der das Waldsterben 2.0 verursacht.
Genau, und wenn wir vom Waldsterben reden, kann man auch immer an dieser Stelle mal eine Sache erwähnen, die leider viel zu selten erwähnt und Erwähnung findet. Das ist nämlich das Insektensterben. Und was viele Menschen nicht wissen, ist, dass wir gerade in einem der größten Insektensterben der Weltgeschichte tatsächlich uns befinden. Und es interessiert niemanden so richtig, weil Insekten einfach nicht so prominent sind wie vielleicht irgendwelche Tierbabys, die süß gucken. Und was aber ein Riesenproblem ist. Und das kann man als Indikator dafür nehmen, dass unsere Welt gerade ein großes Problem hat.
Ja, als klar, das ist ein extra Thema, wird man jetzt erstmal denken, das hat nichts mit Forstwirtschaft zu tun, aber das Ökosystem gerät einfach aus dem Gleichgewicht und das ist ja nicht nur im Wald, sondern auch überall so. Und ja, da werden wir heute noch ausführlich drüber sprechen.
Das denke ich auch, ja. Also Thema Insektensterben, das ist ja wie sehr wichtig, wie ihr schon gesagt habt, und ist ja eigentlich ja so ein bisschen, weiß nicht, zwiespältig, weil im Endeffekt redet man ja immer wieder über den Borkenkäfer zum Beispiel, habt ihr ja eben auch schon genannt. Und da wird halt sehr viel über Insekten geredet, und aber halt im negativen Sinne, nämlich als Schädling. Also irgendwie ist es oft irgendwie, glaube ich, auch die Wahrnehmung, die wir von Insekten haben, dieses Einteilen in Schädlinge und Nützlinge, was halt irgendwie so ein erster Schritt in diese Problematik ist, weil wir einfach eine viel zu simple Sichtweise über unsere Insekten haben. Und wie ihr schon sagt, die Aufgaben, die Insekten übernehmen, die sind ja unfassbar vielfältig und unfassbar wichtig einfach. Und auch selbst ein Schädling, wie wir ihn nennen, hat ja in der Ökologie oder im Ökosystem ja eine wirklich wichtige Rolle eigentlich in der Natur. Und da werden wir später sicherlich auch nochmal drauf eingehen.
Ja, also können wir gerne später nochmal drüber reden. Es ist halt einfach im geringen Maße war der Borkenkäfer immer da, und Kranke und Schwache fallen aufgrund des Borkenkäfers, oder nicht nur, auch in Kombination mit anderen Schädlingen, einfach aus, oder der Baum stirbt davon. Aber es ist momentan einfach ein Problem, was etwas überhand nimmt, in Anführungsstrichen. Mhm. Ja, ein Ungleichgewicht.
Da gibt's, glaube ich, viele Probleme, die irgendwo in irgendeiner Weise natürlich sind und dazugehören, aber wie ihr sagt, halt einfach aktuell überhand nehmen und
genau.
Dinge viel zu schnell voranschreiten und halt einfach viel zu oft passieren. Und ihr habt ja eben noch gesagt, ja, man sieht es ja eigentlich überall, und das stimmt. Also Lea und ich, wir sind gestern oder vorgestern hier auch, Lea wohnt halt hier auch in der Nähe von Münster, direkt, also wirklich direkt am Teutoburger Wald, und wir können quasi dorthin spazieren und sind gestern mal wieder an unsere Lieblingsstelle gegangen, wo wir oft fotografieren. Da war früher ein recht schöner Wald, und naja, wir haben eigentlich das erwartet, was wir immer sehen, den Wald, und er war halt nicht mehr da. Also es war wirklich komplett, der Wald war komplett weg an der Stelle. Also es war nicht so, dass der Wald dort krank war oder besonders, irgendwie besonders schlecht aussah. Im Gegenteil, also wir sind ja immer dort.
Schon in den letzten ein, zwei Jahren, wenn man sich den Teutoburger Wald von weiter unten, wo ich wohne, angucke, ist es schon so ein bisschen so ein Trauerspiel.
Das auf jeden Fall.
wie viele braune Flächen da im Sommer zwischenstehen oder wie viele Kahlflächen dazwischen stehen. Aber die Stelle, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, die sah eigentlich
sehr gesund aus,
auch letztes Jahr schon.
Fürs Auge
jetzt natürlich. Deswegen haben sind wir dort immer hin. Einzeln angeguckt.
Es geht halt auch sehr, sehr schnell, ne?
Ja. Also zum einen geht's schnell, und zum anderen trügt auch der Schein manchmal.
Ja.
Also wir waren jetzt vor kurzem, hat uns ein Förster in der Heide eingeladen. Da schneide ich gerade das Video, und das ist total spannend. Die haben da ganz viele Kiefern. Also für mich als Münsteraner gibt's immer keine Kiefern, aber es gibt ja Bereiche in Deutschland, in denen die Kiefer eine sehr, sehr prominente Baumart ist. Wie zum Beispiel im Osten und halt auch im Norden von Niedersachsen. Und die haben da ein Problem, dass sich die Diplodia-Krankheit an der Kiefer nennt. Und da ist das so, du hast einen Wald, und dann hast du vom einen Tag auf den anderen, siehst du so ein bisschen, dass die Nadeln braun werden, und dann geht das ruckzuck. Innerhalb von ein oder zwei Wochen haben die, glaube ich, festgestellt, ist der ganze Baum abgestorben. Also es geht so schnell, dass man gar nicht richtig, also das so dieser Effekt, ich war vor einem Jahr noch hier und alles war cool.
Ja.
Das ist schon ein sehr langer Zeitraum. Also es geht echt rasend schnell.
Also der Borkenkäfer ist das gleiche Spiel, das am Anfang erkennt man den Befall gar nicht, und das ist alles grün und schön, und dann innerhalb von zwei, drei Wochen schlägt das um. Also es gibt Merkmale, können wir auch später vielleicht nochmal drüber reden.
Ich glaube, dass das ein recht allgemeines Problem sind, halt diese unsichtbaren Gefahren. Also auch, wenn wir jetzt im Allgemeinen über Gefahren reden oder Gefährdungen, dann kommt einem ja, glaube ich, neben dem Borkenkäfer und dem Klimawandel im Allgemeinen ja gerade so diese Dürrejahre der letzten Jahre, ja, die fallen einem ins Auge und natürlich ja diese extreme Trockenheit, die sich so durch den Sommer zieht, plus irgendwie auch die vielen Stürme, die wir haben oder die vielen Extremstürme. Was machen denn diese Probleme oder diese Gefahren mit dem Wald?
Ich hatte das ja gerade schon ein bisschen angedeutet. Theoretisch ist das alles so ein trockenes Jahr, das macht an sich den Baum nicht tot, das überlebt ein Baum auch. Und ein Sturm lässt auch nicht ganze Wälder sterben. Es ist einfach nur die Summe des Ganzen und die Häufigkeit. Also wie du schon sagst, die letzten 3 Jahre waren extreme Trockenjahre und da stirbt der Wald jetzt sukzessive dran. Und auch verstärkte Sturmereignisse und so weiter, das gibt's auch immer häufiger und immer häufiger. Eigentlich kommen die einmal in 10 Jahren vor und jetzt waren es die letzten in den letzten 5 Jahren, glaube ich, 2 Stück, die hier in Niedersachsen ziemlichen Schaden angerichtet haben. Ja, also was unter dem großen Begriff Klimawandel steht, sind einfach Anhäufungen sehr vieler Klimaextreme, die dem Wald schaden.
Ja, und es müssen auch gar nicht die Extreme sein. Mhm. Also es gibt ja auch einfach weniger Niederschläge. Mhm. Und Montag hatte ich eine Exkursion zur Bodenkunde. Wir als Förster haben wir auch das Fach Bodenkunde. Mhm. Und da schaut man sich halt, also als Förster ist immer total spannend, so wie sieht denn der Boden aus, wie ist der beschaffen? Und eine wichtige Eigenschaft des Bodens ist ja, dass er Wasser speichert.
Mhm.
Und der speichert halt das Wasser auch über ein Jahr hinweg. So, also in der Regel hat man ja im Winter viel Regen und da fällt viel Regen an. So, das wird im Boden gespeichert. Und dann können die Bäume im Idealfall über das Jahr davon zehren, jetzt ganz vereinfacht dargestellt. Und wir waren da in einem Wald, wo der Dozent gesagt hat, ja, die letzten Jahre haben wir hier immer irgendwie ein Loch gebuddelt, irgendwie 30 Zentimeter tief und dann standen wir hier komplett im Wasser. Und auch zu dieser Zeit. Und da war einfach kein Wasser mehr. Also es fehlen einfach massiv die Niederschläge. Die Böden, die eigentlich Wasser aufnehmen können, haben dieses Wasser nicht zur Verfügung. Und so skaliert sich dieses Problem halt auch immer weiter.
Ja, also ich denke auch halt einfach, dass das alles im Endeffekt dazu führt, dass wir halt einfach, wie gesagt, halt viel weniger Wasser zur Verfügung haben. Und unsere Bäume hier in unseren Breitengraden, die sind ja nicht gerade dafür bekannt, dass sie sehr Hitzeresistenz oder Trockenresistenz sind. Das heißt, im Endeffekt haben wir ja mehr Stürme oder mehr extreme Stürme, mehr Hitzejahre, eine höhere Trockenheit und ja, im Endeffekt führt diese Kombination ja einfach dazu, dass es weniger Wasser gibt und diese Stürme bringen ja auch nicht langfristig irgendwie Wasser mit, sondern das ist ja dann so, ja, wie ihr sagt, extremartig einfach. Dann kommt halt so ein riesiger Guss an Wasser, der fließt dann halt auch schnell ab und langfristig gesehen fehlt es einfach massiv an Wasser, natürlich dann auch an Nährstoffen. Das hängt ja dann komplett wieder auch mit dem Borkenkäfer zusammen, den wir dann angesprochen haben, weil im Endeffekt sind die Wälder, die dann entstehen, ja viel anfälliger für auch andere, ja, wie nennen wir es denn mal?
Gefahren,
ja, Schädlinge. Und da kommen wir ja dann irgendwie auch dann auf diese Borkenkäfer-Thematik zu sprechen.
Das sind so, wie du das sagst, so, das kommt dann in Folge davon. Also ich glaube, wirklich der Übeltäter ist diese Trockenheit.
Mhm.
Und daraus resultierend entsteht dann so eine sogenannte Prädisposition, also so eine Vorschwächung,
Vorbelastung.
Ja, Vorbelastung. Sprich, der Baum hat einfach nicht genug Wasser und ist dann nicht mehr so kräftig, hat keine Chance, sich mehr so richtig gut zu wehren. Bei der Fichte ist es ein sehr, sehr einfaches Beispiel. Die braucht sehr viel Wasser. Wenn der Borkenkäfer in den Baum sich einbohren möchte, dann harzt die aus, schließt den Borkenkäfer ein.
Also die bildet dann also an der Stelle, wo der sich einbohrt, dann bildet die einfach Harz.
Ne? Ja, schließt den ein und tötet ihn damit ab.
Okay.
Mhm. So, also das an der Stelle, klar, das ist so ein Prozess, völlig natürlich. Wenn der Baum jetzt aber krank ist oder zu wenig Wasser kriegt, dann hat er natürlich nicht dieses Harz, was er überschüssig hat, um das auszustoßen, sondern baut der Borkenkäfer sich ein und dann einen würde er vielleicht noch vertragen, 20 vielleicht auch noch, aber in so einem Baum sind dann auch mal 1000 oder 10.000 Käfer und die bohren dann ihre Gänge unter der Rinde, unterbrechen den Nährstofffluss und dadurch trocknet der Baum dann letztendlich auch aus und stirbt davon, ja.
Genau, ja.
Okay. Und das ist so ein einfaches Beispiel. Also es resultierend aus dieser Trockenheit befällt dann ein Parasit diesen Baum.
Der Baum kann sich nicht wehren.
Genau, und stirbt dann davon.
Ja.
Also die Hitze an sich ist klar nicht so direkt das Problem, aber dann der darauf folgende Schaden.
Mhm. Jetzt sind wir ja gerade schon direkt in der Borkenkäfer-Thematik, aber wollen wir mal kurz den Borkenkäfer vorstellen oder besser gesagt die Borkenkäfer, weil es ist ja nicht eine Art, sondern der Borkenkäfer ist ja eine ganze Artengruppe. Könnt ihr da noch mal ein bisschen mehr drüber erzählen?
Ja, genau. Es gibt verschiedenste Arten von Borkenkäfern, aber tatsächlich der unter dem, ich glaube, das kann man auch auf ganz Deutschland beziehen, aber gerade bei uns hier in der Gegend, meistens die Rede ist der Fichtenborkenkäfer.
Der Buchdrucker.
Der Buchdrucker, genau. Ja. Ipstypographus für die Leute, die es gerne mit dem wissenschaftlichen Namen haben.
Witzigerweise kurze Anekdote dazu. Der Buchdrucker, der frisst sich, also das Muttertier in Anführungsstrichen, frisst die Gänge so und dann so hoch am Baum in
also
der Y-Form.
Ja. Der dringt unter die Borke ein. Dann frisst er sich quasi am Baum hoch. Also der gräbt sich jetzt nicht ganz tief ins Innerste Holz des Baums, sondern der bleibt immer direkt unter der Borke.
Ja, unter der Rinde, genau. Und dann legt er da Eier ab und die fressen sich dann parallel zum Stamm, also so drumherum, auch unterhalb der Rinde. Und wenn man halt diese Rinde dann abklappt, wenn sie ausgetrocknet ist, dann sieht's aus wie ein gedrucktes Buch. Daher der Name Buchdrucker.
Könnt ihr euch das so ein bisschen vorstellen, was wir versuchen?
Sonst am besten mal im Internet eingeben, dann wird es relativ schnell klar.
Genau. Ja. Oder einfach selbst rausgehen. Also wir waren gestern auch wieder, wie gesagt, wir waren ja an dieser Stelle und dort lagen dann natürlich auch Fichten rum, die halt gefällt worden sind. Und man kann dann einfach, entweder man nimmt so ein bisschen Rinde ab oder man guckt halt auf den Boden, dass man welche findet. Und das ist, glaube ich, auch für jeden Laien wirklich einfach zu erkennen, wo und wann dort ein Borkenkäfer oder der Fichtenborkenkäfer in dem Fall Buchdrucker aktiv war. Das sieht man wirklich sehr, sehr gut, ja. Und sieht schon irgendwie sehr künstlerisch aus, auf jeden Fall.
Ja, vor allem, wenn es dann in der Menge ist, ne?
Ja.
Genau, also es gibt, darüber hinaus gibt es aber auch noch verschiedenste andere Borkenkäferarten. Also es gibt den, es gibt welche an der Buche, es gibt welche an Kiefern, es gibt, die Liste ist ziemlich lang. Mhm. Aber der Prominente ist, wie gesagt, eigentlich der gerade genannte Buchdrucker, ja.
Also in den meisten Fällen, wo man dann in den Nachrichten wieder mal liest, der Borkenkäfer hat zugeschlagen, dann geht's meistens um den Buchdrucker, oder?
Genau, ja, kann man so vereinfacht sagen. Natürlich nicht immer und natürlich ist auch nicht der Borkenkäfer alles. Also es gibt natürlich noch eine lange Reihe weiterer Forstschädlinge. Eine Art, die halt auch immer leider prominenter wird, ist zum Beispiel der Eichenprozessionsspinner, was jetzt gar nicht so ein kleiner Käfer ist, sondern ein Nachtfalter, also das, was man vielleicht umgangssprachlich Motte nennt. Ich weiß nicht, viele Leute kennen das mittlerweile, weil dieser Eichenprozessionsspinner die unangenehme Eigenschaft hat, dass bevor er so ein Nachtfalter ist, ist er so eine Raupe und diese Raupe hat ganz, ganz feine Brennhaare und wenn man diese Brennhaare auf die Haut kriegt, dann führt das halt zu einem Hautausschlag. Also es juckt tierisch. Es kann sogar bis zu so einem anaphylaktischen Schock führen. Also es ist wirklich nicht lustig. Und der ist also für Menschen irgendwie total nicht so angenehm und führt aber auch dazu, dass, also kann auch Bäume quasi kahl fressen. Also und das ist gerade so ein Problem, was gerade in NRW oder gerade
Münster, ne?
Gerade in Münster, genau, ein Riesenproblem ist. Hamburg hat auch große Probleme und was immer stärker werden wird und was auch wieder mit der Trockenheit zusammenhängt.
Da kann man jetzt noch anknüpfen. Die Buche kriegt Schleimfluss, also die leidet auch unter der Trockenheit. Dann fängt der Baum unten in Anführungsstrichen an zu gammeln, also da siedeln sich Pilze an und dann fängt die an, so ja wie so teerartigen Fluss, schwarzen Fluss zu bilden und darunter ist sie dann schon extrem krank und stirbt dann auch ziemlich zügig danach auch ab und das kann man jetzt durch alle Baumarten durchmachen.
Ja.
Ahorn, Rußrindenkrankheit, wie sie alle heißen und das sind auch, wie gesagt, alles immer Krankheiten, die gibt es so und die in einem Ökosystem stirbt dann mal ein Baum und dann ist es okay.
Das ist sogar gut, weil in einem toten Baum ja auch dann andere Lebewesen wieder leben können, ne? Nur von totem Holz sich ernähren können. An sich ist das gar nicht so verteufelt, nur die Häufung ist einfach das Problem. Ja.
Da sind wir ja quasi dann bei der ökologischen Rolle, wie Ansgar vorhin auch schon mal angesprochen hat. Ich meine, jedes Lebewesen hat ja seinen Grund, warum es da ist. Also jedes Lebewesen, es ist ja nicht so, dass es einfach die existieren und die haben keine Rolle oder sind nicht bedeutend im Ökosystem, sondern jedes Tier hat ja seine Berechtigung, auch da zu sein und auch ein Grund, warum es da ist. Also was ist dann der Grund von dem Borkenkäfer, sage ich mal, oder von Borkenkäfern oder von diesen Schädlingen genau, wenn die da sind, was machen die eigentlich, was ist deren ökologische Rolle?
Ja, wenn man so mal das große Ganze betrachtet, dann ist es auch ganz normale Evolution, die momentan stattfindet. Normalerweise, also in einem natürlichen Rahmen, wird einfach hier ein Stück Evolution stattfinden. Heißt, diese eine Fichte, die minimal anderes Wurzelwerk ausbildet oder am falschen Standort ist oder wie auch immer, also am falschen Punkt irgendwie steht, dass die einfach nicht so ja vital ist, nicht so kräftig. Und dann greift da der Borkenkäfer eben an, sieht da diese Schwäche, in Anführungsstrichen, einfach gesagt. Und dann fällt der Baum eben aus. Oder dann ist er krank, stirbt ab und so weiter. So heißt, dass dieser Baum wird sich nicht weiter vermehren. Das ist halt ja ganz normale Evolution. Nur weil jetzt eben sehr, sehr viele Bäume am falschen Standort stehen oder am falschen Punkt in Deutschland, der sehr, sehr trocken ist und leider ganz Deutschland ja sehr, sehr trocken ist. Oder nicht überall, aber an sehr vielen Stellen. Da greift der Borkenkäfer dann halt eben alles an. Und das ist dann, hat dann klar, irgendwo immer noch was mit Evolution zu tun, aber nicht mehr im natürlichen Rahmen.
Genau, das Problem ist ja, dass alles so ein bisschen aus dem Ungleichgewicht geraten ist, dadurch, dass der Mensch halt sehr stark eingegriffen hat. Und darüber hinaus, natürlich ist so ein Borkenkäfer auch irgendwie Nahrung für, also Insekten, viele Insekten oder die meisten Insekten, die sind ja auch Nahrungsmittel für verschiedenste Vögel oder andere Tierarten.
Oder es gibt ja auch so Wespen, die ihre Eier dann in den Käfer ablegen und den dann wiederum parasitieren und so weiter, aber auch das zum Beispiel ein Problem des Insektensterbens, dass der oder der Ameisenbuntkäfer, ganz, ganz viele wilde Arten, die alle gegeneinander kämpfen und weil die eben nicht mehr die Fläche haben, wo sie sich vermehren können und nicht mehr dieses Biotop, können die den Borkenkäfer auch nicht mehr in Anführungsstrichen natürlich bekämpfen.
Ja, genau.
Das heißt, ja, sagen wir mal so, die ökologische Rolle vom Borkenkäfer wäre im Endeffekt, er würde eigentlich im natürlichen Rahmen mehr alte und kranke Bäume befallen, in, sagen wir mal, kleineren Rahmen als jetzt und somit seinen Teil dazu beitragen, dass es zu einem ökologischen Gleichgewicht kommt, wenn auch alle anderen Parteien quasi so mitspielen, wie ihr gerade gesagt habt, also auch die anderen Parasiten und es halt eben keine anderen größeren Einflüsse wie jetzt bei uns den Klimawandel oder halt auch, sage ich mal, die Forstwirtschaft, die der letzten hunderte Jahre, also nicht der letzten, ja, rezenten Jahre, die dem vielleicht auch noch so ein bisschen in die Hand spielt, wenn wir jetzt von der Fichte reden. Also im Endeffekt sind auch Schädlinge, wie wir sie sehen, ja eigentlich in der Natur sehr wichtig. Und ohne sie würde es im Endeffekt ja auch ganz schön schwierig sein, so auf lange Sicht.
Genau, ja, deswegen ist dieses Wort Schädlinge ja auch grundsätzlich eigentlich umstritten, ne? Also es gibt viele Leute, die sagen, ah, man sollte gar nicht mehr das Wort Schädling benutzen, weil alles irgendwie einen Nutzen hat. Klar, wenn man das jetzt von der wirtschaftlichen Perspektive anschaut, dann ist es auf jeden Fall irgendwie ein Schaden, aber ja aber alles hat immer zwei Seiten, genau,
es
wie
hängt,
du sagst.
Ja, es hängt ja von dem Ziel an. Im Nationalpark zum Beispiel ist ja, das gibt es ja kein wirklich wirtschaftliches Ziel, sondern das Motto ist ja Natur, Natur sein lassen. Da spricht man vom Borkenkäfer natürlich auch nicht vom Schädling, weil sie ja keinen Schaden durch den Borkenkäfer haben, weil sie ganz andere Ziele haben als jemand, der ein Waldstück hat, was forstwirtschaftlich betrieben wird, also wirtschaftlich betrieben wird. Und natürlich möchte der auch Gewinn mit seinem Waldstück haben. Es arbeitet ja keiner gerne umsonst. Und deswegen kann man dann schon verstehen, wie es auch in der Landwirtschaft Schädlinge gibt, gibt es dann halt auch in der Forstwirtschaft Schädlinge.
Ja, genau. Ich würde sogar so weit gehen, dass es gar nicht um die Einzelperson geht, sondern auch ums große Ganze.
Mhm.
Fichte ist einfach, war immer in Anführungsstrichen der Brotbaum der Forstwirtschaft, so wird er immer betitelt, und steckt in so vielen Dingen drin. Also für Konstruktionen, Balken in Häusern und so weiter. Also es ist ja das Holz, was man da fällt, das verschwindet ja nicht einfach, sondern das wird ja verbaut und genutzt und so weiter. Und wenn uns jetzt einfach ein riesiges Stück fehlt, in diesem Strang an Forstwirtschaft, wo einfach Bäume punktuell komplett rausgefallen sind, also zeitlich gesehen komplett wegfallen, dann wird es in naher Zukunft irgendwann eine extreme Knappheit gehen. Also da, finde ich, geht es dann auch irgendwann gar nicht mehr um diesen finanziellen Schaden am Einzelnen, sondern auch das, was was Deutschland an Forstwirtschaft betreibt für die Nutzung des Rohstoffes, da entsteht dann auch der Schaden, meiner Meinung nach.
Ja, also auf jeden Fall, es entsteht im Endeffekt ein Schaden für uns alle, weil wir wollen den Wald ja weiter nutzen. Und egal jetzt in welcher Funktion, über die Funktion haben wir ja auch in der ersten Folge gesprochen, dass der Wald ja extrem vielfältige Funktionen liefert und die wir alle in irgendeiner Form nutzen, ob es jetzt direkt ist oder indirekt, bewusst oder unbewusst, Wir sind extrem abhängig vom Wald einfach. Und deswegen finde ich schon, dass man in manchen, ja, wie Lea sagt, je nach Sichtweise schon von Schädlingen sprechen kann in dem Sinne. Aber man muss halt aufpassen, wen man im Endeffekt die Schuld dafür gibt. Wir können weder, wie ihr sagt, der früheren Forstwirtschaft die Schuld geben, noch dem Borkenkäfer selbst. Es ist einfach ein extrem vielfältiges Problem, was sich letztendlich oft irgendwie auch auf den Klimawandel zurückführen lässt. Dem Klimawandel, ja, da hat, glaube ich, jeder Einzelne in irgendeiner Weise eine gewisse Teilschuld oder eine gewisse Beteiligung dran. Und deswegen ist es immer einfach, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Aber ich denke, dass man bei sich selbst irgendwie am einfachsten anfangen kann. Ja. Und man muss immer sich, man darf halt dieses große Ganze irgendwie nicht aus dem Auge verlieren.
Ja, ich glaube auch nicht, dass da, wie du das auch schon sagst, irgendwie ein Käfer oder ein Pilz schuld ist, dass der Wald stirbt, sondern einfach jeder Einzelne, der aufgrund seines Konsums einfach den Klimawandel derartig fördert.
Ja.
Ich habe jetzt noch mal kurz eine Frage, und zwar, wenn jetzt so ein Baum mit einem Borkenkäfer befallen ist und der aber schon eigentlich hat schon einen relativ guten Durchmesser, der Baum, der kann einfach nicht mehr benutzt werden das Holz kann nicht mehr weiterverwertet werden, wenn er einmal befallen wird vom Borkenkäfer. Also was passiert denn damit? Man sieht ja, die Bäume werden rausgeholt aus dem Wald, sobald sie befallen sind. Und dann, was passiert mit dem Holz?
Ja, also grundsätzlich, ich glaube, also das hast du vielleicht ein bisschen falsch verstanden. Mhm. Wenn der Borkenkäfer, der befällt den Baum, ne, und dann ist er aber erstmal, der Borkenkäfer sitzt nur unter der Borke oder unter der Rinde direkt. So, das heißt, das Holz ist davon erstmal noch gar nicht betroffen, so, weil der, wie gesagt, nur unter der Rinde ist und in der Holznutzung, also wenn ich mir einen Schrank daraus baue, dann nutze ich ja nicht die Rinde, sondern das Kernholz, also das Innerste des Bestands und also das setzt sich zusammen aus Kern und Splintholz, das führt an dieser Stelle aber zu weit, also das, was hell ist, so, beim Baum. Und wenn so eine Fichte befallen ist und ich die quasi dann direkt fälle und ins Sägewerk fahre, dann habe ich da noch einen wunderbaren Baum. Das Problem ist aber, dass das jetzt in so großen Mengen und Massen passiert, dass wir dieses Holz gar nicht, also dass es diese Option gar nicht gibt, zu sagen, ja komm, wir fahren das direkt raus. Sondern die Sägewerke sind einfach komplett überlastet, der Markt ist komplett überschwemmt und wir haben so viel Holz, dass wir nicht in der Lage sind, das Holz direkt aus den Wäldern zu nehmen. Wenn jetzt aber so ein abgestorbener Baum im Wald steht, dann geht das Spiel los, ne? Dann, umso länger der steht, umso schneller kommen dann irgendwie Folgeparasiten oder Fäulen treten ein.
Ja.
Wenn ich den schon fälle und irgendwie an Wegesrand lege, auf so einen großen Stapel, den man dann Polter nennt als Förster, also so ein Holzpolter, dann kommt es auch oft irgendwie zu Fäulen, dann wird das vielleicht nass, dann kommen da auch andere Parasiten rein, dann gibt's auch kreative Lösungen, was man dagegen tun kann. Teilweise packen die das in riesige Folien ein und vakuumisieren das, schließen das irgendwie von Sauerstoff aus. Ja. Es gibt Nasslager, es gibt ganz, ganz viele Ansätze, aber man tut also ganz viel damit, der Wert des Holzes erhalten bleibt.
Okay.
Also es ist quasi eine Präventionsmaßnahme, befallene Bäume rauszunehmen auch, damit nicht noch der Käfer weiter von Baum zu Baum wandert, oder wie ist das?
Genau, das ist dann der zweite Schritt. Ja.
Also es geht ja immer darum, dass man die Bäume, die man rausholt, dass der Borkenkäfer dann da nicht noch weiter ausfliegt und die Nachbarbestände und so, also den Nachbarwald befällt und gefährdet. Und was Jan halt sagt, dann kann es aber halt sein, dass zum Beispiel irgendwelche Nutzholzborkenkäfer, also die in das Nutzholz, das wir dann letztendlich nutzen wollen, sich einbohren. Und was vielleicht auf dem nächsten Waldspaziergang mal eine Idee ist, an solchen Poltern vorbeizugehen und zu gucken, ob da so blaue Flecken an den Stämmen sind, an dieser Stirnseite, wie man das sagt, also wenn man da vorne drauf guckt.
Ja.
Und diese Bläue, das sind schon Pilze und da kommt es dann, das ist erstmal nur ein optischer Schaden und später tritt dann aber eine Fäule ein, wo dann auch das Holz zersetzt wird und dann kann man es natürlich nicht mehr nutzen.
Genau, um diese Selbsterfahrung auch so ein bisschen noch zu motivieren, man kann eigentlich relativ einfach schauen, ob ein Käfer, der in einem Baum ist, jetzt wirklich nur unter der Borke ist oder ob er tiefer drin ist, denn wenn sich der Käfer einbohrt, dann muss ja das Sägemehl, sage ich mal, was er quasi ausbohrt, muss ja irgendwo hin, so, das kann man dann meistens außen an der Rinne sehen, also man sieht ein kleines Loch und da ist meist so ein kleiner Kranz drum aus Sägemehl.
Harz und
Sägemehl. Oder manchmal tropft das, also rieselt das dann auch einfach unter diesem Loch runter. Und solange das noch braun ist, dunkelbraun, dann weiß man eigentlich in der Regel, dass der Käfer nur in der äußersten Schicht, also in der Borke bzw. Rinde, sitzt. Wenn es aber weiß ist, dann weiß man, aha, jetzt haben wir hier offensichtlich ein Insekt, was sich tiefer in den Baum eingebohrt hat. Und das ist dann natürlich, das Holz kann ich dann auch nicht mehr verwenden, um, was weiß ich, also wenn ich da ein Furnier oder einen Schrank rausbauen will, wäre das ja doof, wenn da über Löcher drin sind.
Ja, klar. Okay, gut.
Und jetzt haben wir viel über den Borkenkäfer oder sagen wir mal die Borkenkäfer geredet. Gibt's denn, also so wie ich das verstanden habe, ist der Borkenkäfer schon an sich oder ja die Borkenkäfer einheimische Arten, die hier eigentlich auch natürlicherweise ganz normal vorkommen, oder?
Ja.
Okay. Und gibt's denn gewisse Schädlinge, die in irgendeiner Form eingeschleppt worden sind von uns Menschen, die es jetzt mittlerweile auch irgendwie noch so einen zusätzlichen Druck auf den Wald ausüben?
Also quasi invasive Arten?
Genau, ja, gibt's auf jeden Fall. Ich muss gestehen, also die große Käferprüfung steht noch vor, also die muss ich jetzt im Februar schreiben, das wird auch nochmal spannend. Deswegen bin ich da jetzt noch nicht so komplett firm, aber es gibt auf jeden Fall Arten. Mhm. Ich meine den asiatischen Zangenbock. Ja. Das ist ein Bockkäfer. Bockkäfer, das sind so Käfer, die haben so ganz lange Fühler nach vorne. Und die wurden eingeschleppt, wenn ich jetzt nichts verwechsle. Ich erzähle das jetzt einfach mal, wenn dann jetzt jemand zuhört, der sagt, nee, Herr Hüsing, was Sie da erzählen, das ist völliger Humbug. Dann schreibt uns das bitte irgendwie in die Kommentare, dann stellen wir
einfach,
es richtig.
Einfach aber, Bescheid sagen.
Weil ich fand die Geschichte nämlich so spannend. Der ist eingeschleppt worden durch Steintransporte, weil Steine ja auf Paletten transportiert werden. Und die kamen irgendwie, wurden für Friedhöfe oder für sowas, wurden halt Steine gebraucht, Grabsteine. Und die sind auf Palette geliefert worden. Und in diesem Palettenholz, da war dieser Käfer drin. Und deswegen findet man oft Befall von diesem Käfer in der Nähe und in der Umgebung von Friedhöfen.
Ah, okay.
Und genau. Und also ich meine, es wäre der asiatische Zangenbock. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Vielleicht kann das jemand bestätigen. Oder
es gibt also auch noch viele asiatische Bockkäfer oder sowas. Also ich bin, die Käferprüfung ist schon lang hinter mir. Die nächste Ausrede. Aber also ja, um die Frage ganz klar zu beantworten, ja, es gibt Arten, die eingeschleppt werden, aber nicht nur Käfer, sondern auch zum Beispiel das Eschentriebsterben, also eine weitere Krankheit an einem Baum, die Esche, die gemeine Esche, die wird befallen durch einen Pilz, der auch aus dem asiatischen Raum kommt. Genauso kann man natürlich jetzt nicht mit dem Finger auf die Asiaten in Anführungsstrichen zeigen, sondern es geht ja genauso andersrum, ne? Also die Globalisierung, die fördert halt, dass Schädlinge auch ausgetauscht werden, die eigentlich in einem funktionierenden Ökosystem ihre Rolle haben, so wie wir das gerade erläutert hatten mit dem Borkenkäfer, aber dadurch, dass sie dann in ein anderes Ökosystem eingebracht werden, das sich darauf überhaupt nicht eingestellt hat, kommt es dann halt zum Schaden. Also es gibt auch den gleichen Fall, dass ein Deutscher, oder nicht ein Deutscher, sondern aus dem europäischen Raum stammender Käfer oder Pilz oder so, durch Eichen nach Amerika gebracht wurde. Also das gleiche Spiel geht natürlich auch andersrum. Ja. Das ist einfach die Globalisierung.
Ja. Das kennt man ja auch ganz deutlich von Tieren, aber genau. Da könnt ihr uns wahrscheinlich auch viel zu sagen zu irgendwie Waschbären.
Genau,
und da gibt's
Waschbären,
ja verschiedenste
Arten. Marderhund. Ja. In Norddeutschland haben wir jetzt seit 10 Jahren ungefähr, mehr als 10 Jahren, 13 Jahren ungefähr, Nandus. Ob die jetzt invasiv sind, steht noch nicht fest, aber sie sind auf jeden Fall eine nicht heimische Art, da sie aus Südamerika kommen. Ob sie jetzt positive oder negative oder überhaupt Einflüsse auf unser Ökosystem haben, wissen wir noch nicht. Aber ja, es gibt's auch bei Wildtieren oder bei Säugetieren oder Vögeln und nicht nur bei Insekten.
Ja, sehr vielfältiges und ja, großes Problem. Wie ihr sagt, es ist aber im Endeffekt natürlich auch wieder auf den Menschen zurückzuführen durch eben die Globalisierung und das ist natürlich wieder ein sehr breites Problem, das man auch, glaube ich, nie wirklich in den Griff kriegen kann. Vielleicht für größere Tiere ist es vielleicht noch ein bisschen, ja, ist es noch möglich, aber gerade für, sagen wir mal, unsichtbare oder ja, kleinere, winzigere Tiere, Käfer, Pilze und so weiter, wird es halt einfach schwierig, das komplett einzudämmen. Das ist eigentlich gar nicht möglich, denke ich. Und das muss man muss, glaube ich, irgendwie anfangen, damit zu leben, weil komplett, man wird es nicht schaffen, das irgendwie komplett zu verhindern, dass es zu einem Artenaustausch einfach kommt durch den Menschen. Das gehört einfach dazu.
Ja, also ich finde, einerseits gebe ich dir natürlich recht, so, dass der Kampf schon so ein Stück weit verloren ist, sehe ich ein, aber vielleicht nämlich auch irgendwie Idealisten. Ich finde, man kann natürlich schon was dagegen tun und man kann da auch drauf achten. Man muss vielleicht nicht unbedingt irgendwie Holz nutzen oder sich Möbel kaufen aus Holz, was irgendwie aus von ganz weit weg kommt. So, man kann ja auch einfach heimische Laubhölzer oder heimische Hölzer nutzen. Und wenn da jeder so ein bisschen drauf achtet, dann ist, glaube ich, da, also dann kann man so ein Problem auch durchaus reduzieren. Ja. So, also da ist dann auch so der Appell, das ist ja auch irgendwie eine Frage, die wir oft gefragt werden, ja, was kann ich denn tun gegen Klimawandel, gegen solche Probleme? Und da ist auf jeden Fall eine wichtige Sache, einfach regional zu kaufen, lokal zu kaufen.
Absolut.
Heimische Holzarten, heimisches, es geht ja, zieht sich ja durch die ganze Konsumlandschaft durch, ne? Fleisch irgendwie regional und so weiter.
Ja, nee, klar, also so war das jetzt auch nicht, also es war nicht so gemeint, dass wir nichts dagegen tun können. Klar, es hat sich ja auch schon extrem viel getan. Nur was ich meinte, ist einfach, dass das ein Problem sein wird, das sich, glaube ich, immer ziehen wird. Also, dass immer vorhanden sein wird, egal wie stark wir dagegen ankämpfen werden. Und dass man halt eben sich dessen auch bewusst ist, dass das einfach irgendwo dann auch zu uns gehört, zu dem, menschlichen Zeitalter, zu der Globalisierung, dass sich halt so Dinge einfach auf Dauer klar einschränken lassen. Aber wir müssen halt auch irgendwie dann einsehen, dass es bei manchen Arten oder bei manchen Sachen halt einfach dann nicht funktioniert und wir halt diese Probleme schon haben und uns dann halt vielleicht darauf fokussieren, wie wir damit umgehen. Aber wie du sagst, klar, so lokal kann man da schon viel, viel machen.
Ja, also ich finde immer, das greift so bei jedem an. Also du kannst mit dem Klimawandel einmal die Sache, dass jeder für verantwortlich und auch bei so Themen ist jeder dafür verantwortlich. Mhm. Also wenn ich jetzt ist vielleicht nochmal ein anderes Thema, was aber auch für die deutsche Forstwirtschaft spricht, dass wenn ich mir jetzt zum Beispiel Möbel von einem bekannten schwedischen Möbelhersteller kaufe, der größte Waldbesitzer der Welt ist, dann importiert der Holz aus Schweden, Norwegen, Finnland, Russland und so weiter, Polen. Hatten wir ja letzten Podcast schon ein bisschen angesprochen, wo die Forstwirtschaft in einem ganz anderen Rahmen abläuft als hier in Deutschland. Und wir importieren das Holz aus Russland und was weiß ich wo. Und dann stehe ich in meinem Praktikumsbetrieb und frage, ja, wo kommt denn das Holz hin? Ja, das geht in Container. Ja, und wo kommt der Container hin? Ja, der geht ab nach China. Die zahlen gute Preise und dann schickt der eine das Holz von da nach da und der andere wieder von da nach da. Also da kann jeder, glaube ich, trotzdem, klar, irgendwie, das ist immer so ein sehr großer Markt und dafür ist die Globalisierung einfach zu weit fortgeschritten. Aber trotzdem sollte da jeder drauf achten, meiner Meinung nach, dass er darauf achtet, einmal zertifiziertes Holz und dann auch möglichst regional zu kaufen. Ja. Auch wenn es teurer ist, meistens, aber die Sachen sind auch einfach qualitativ hochwertiger.
Ja. Und langlebiger, also da haben wir auch schon im letzten Podcast drüber gesprochen, ne? Umso länger ich so ein Möbelstück mir ins Regal stelle, umso länger ist das CO2 da drin gespeichert.
Möbelstück ins Regal.
So ein Regal in
ins mein Möbelstück.
Ins Möbelstück, ja. So ein Regal ein in die Wohnung stelle, meine Güte.
Ins Regal.
Was wollte ich sagen? Genau, also umso länger ich das einfach benutze, umso länger ist das CO2 gespeichert und so, diese CO2-Bindung ist ja auch immer ein großes Thema zum Klimawandel und so, ne? Und das erreiche ich natürlich auch einfach durch eine nachhaltige Nutzung.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, dann sind wir, glaube ich, jetzt bei der nächsten großen Waldgefahr, wie ihr gerade gesagt habt, dem Klimawandel. Vermutlich das größte Problem für den Wald, oder wie seht ihr das?
Ja. Also ich glaube, mehr kann man da einfach nicht zu sagen, weil es hat Jahrhunderte funktioniert, ne, und das ist jetzt, glaube ich, einfach eine existenzielle Bedrohung für den Wald. Und das,
Es spielt einfach überall mit rein, das haben wir jetzt auch schon gemerkt. Ne? Ja. Ihr habt verschiedenste Fragen gestellt und die Antwort war unterm Strich immer Klimawandel. Ja. So, weil es irgendwie alles betrifft und uns alle betrifft und in so vielen verschiedenen Bereichen sich widerspiegelt. Und wenn man so will, kann man das dann, finde ich, definitiv als die größte Bedrohung für den Wald sehen, die sich halt in vielen kleinen Details äußert. Und aber vielleicht ist es auch sogar, also ich will nicht sagen, dass es was Positives ist, aber wir sind nun mal einfach in der Situation, dass man in dem Berufsfeld, was wir uns jetzt gerade ausgesucht haben, da ist das halt greifbar, ne? Du kannst so, ich gehe in den Wald und ich sehe den Klimawandel. Das können ganz, ganz viele andere Menschen, die irgendwie hier um uns rum leben, können das nicht. Und vielleicht ist das auch sogar was Gutes, weil es dadurch greifbar wird und nahbarer wird und für die Leute auch einfach eher dazu beiträgt, dass die Leute das wahrnehmen.
Ja, dass man auch ein bisschen zum Handeln gezwungen ist. Ne?
Genau, ja.
Also wenn man die Verknüpfung so direkt darstellen kann, mein Konsum und mein Lebensstil, der lässt den Wald sterben und man sieht das tagtäglich und jede Vorlesung gefühlt dreht sich darum mhm. und man ärgert sich da jeden Tag drüber und ist ein bisschen verzweifelt. Es bringt einen einfach mehr darüber nachzudenken.
Ja, geil, das ist gerade auch das mit den Vorlesungen. Das ist total, also ich bin auch so ein bisschen irgendwie in der Hochschulpolitik bei uns an der Hochschule aktiv und es ist total abgefahren, wie schnell das alles geht. Ne? Es werden ganz oft die Module müssen irgendwie angepasst werden, weil das Thema Klimawandel immer wichtiger wird. Also jetzt nicht die Module werden nicht angepasst, aber es wird natürlich darauf geachtet, dass die Inhalte, die wir unterrichtet bekommen, aktuell sind. Und das geht einfach so schnell, dass teilweise ja auch irgendwie die Forschung gar nicht so richtig hinterherkommt. Es gibt ganz viele Sachen, zu denen gibt's noch keine Forschung. Ne? Diese, was ich gerade gesagt habe, das Insektensterben, das ist zum ersten Mal nachgewiesen worden von einem Forscherteam aus Krefeld, ich glaube, vor 10 Jahren. So. Also das muss man sich mal klar machen, wie schnell das gerade alles geht und das ist halt irgendwie total abgefahren, finde ich.
Aber auf der anderen Seite muss man dann auch sagen, fangen die Leute an, irgendwelche Blühwiesen zu pflanzen. Klar, das ist irgendwo auch meistens ein Tropfen auf den heißen Stein, aber das doch der Mut nicht, oder dass doch noch die Hoffnung besteht, dass Leute was an ihrem Verhalten ändern werden.
Ja, das denke ich auch. Also einerseits, wie geht es einfach langsam in die Köpfe der Menschen? Klar, es gibt halt irgendwie aktuell diese Dauerbeschallung. Man liest ständig vom Klimawandel, man hört, es ist ständig in den Medien. Es rutscht dann, glaube ich, auch bei vielen dann schnell in dieses kenne ich, weiß ich, habe ich gehört, ist jetzt langsam gut, müssen wir nicht mehr drüber reden. Rutscht es so ein bisschen das ab. Aber ihr habt das eben schon angesprochen, was dabei eigentlich das eigentliche Problem ist, ist nämlich diese Schnelligkeit, mit der das Ganze voranschreitet. Jetzt nicht nur in unserer Wahrnehmung oder in irgendwelchen Fächern, wie das dann halt gehandhabt wird, sondern einfach die Schnelligkeit vom Klimawandel selbst, weil wenn wir über den Klimawandel reden, es ist ja grundlegend erstmal was ganz Natürliches, dass sich das Klima ändert und wandelt. Deswegen finde ich diesen Begriff Klimawandel immer irgendwie so ein bisschen schwierig, weil das an sich ja nichts Negatives ist, sondern was ganz Natürliches. Und man muss eigentlich viel öfter Wert darauf legen, dass es hier um einen menschengemachten Klimawandel geht oder im Endeffekt um den Teil, den die Menschen dazu beitragen, zu diesem Klimawandel, dieser zusätzliche Part. Das ist ja eigentlich das Problem und die damit verbundene Schnelligkeit, mit der dieser Wandel dann voranschreitet. Weil das führt ja im Endeffekt dazu, dass sich viele Tier- und eben halt auch Baumarten in dem Fall gar nicht so schnell anpassen können an diese extrem schnellen Veränderungen. Und da liegt ja eigentlich so das Hauptproblem. Dass es Veränderungen gibt, ist ja was Natürliches, was Normales. Aber wie gesagt, das geht halt ganz schön fix voran aktuell.
Ja, also ich finde auch immer interessant, wenn man jetzt mal die Eiszeit betrachtet, die ist ja noch gar nicht so lange her und dass auch Deutschland noch mit dem Gletscher bedeckt war, das ist ja auch noch nicht so lange her. Jan, ich weiß nicht, du kennst vielleicht eine bessere Zahl, 10.000 Jahre oder was?
12.000, aber, ne?
Ja, irgendwie sowas um den Dreh. Das ist ja jetzt in der Geschichte der Erde nicht so richtig viel und man vermutet sogar, dass diese Ausbreitung der Buche beispielsweise immer noch nicht abgeschlossen ist. Also dass die zum Beispiel, gut, England hat jetzt sehr viel Wald verloren, dass sie sich aber noch immer weiter nördlicher ausbreiten würde, weil die sich einfach nicht so schnell fortbewegt, in Anführungsstrichen, weil die, muss man jetzt ein bisschen ausholen, die Früchte sind ja sehr, sehr schwer, fliegen nicht so weit und werden nur langsam weggetragen und der Baum braucht auch sehr lange, bis er Früchte bildet. Also Bucheckern.
Also wenn Felix Früchte sagt bei der Buche, meint er die Bucheckern, der Förster so.
Und dass das innerhalb von 12.000 Jahren immer noch relativ schnell ist. Aber wenn man jetzt sagt, das Klima ändert sich in 30 Jahren so schnell, dass sich die Bäume da auch überhaupt nicht so dran anpassen können, gerade weil Bäume da sehr, sehr lange für brauchen, ist das wichtig zu betonen, dass es einfach menschengemacht ist und dass nicht so ein Klimawandel ist, der über 12.000 Jahre oder wahrscheinlich noch mehr oder länger gedauert hat.
Ja, und die traurige Feststellung ist ja auch vielleicht einfach, dass wenn dadurch, dass das jetzt alles so schnell geht, bleiben vielleicht auch Sachen auf der Strecke. Und da liegt es jetzt an uns allen und vor allen Dingen, also die Forstwirtschaft tut ja gerade aktuell ganz, ganz viel, das auch so ein Stück weit zu verhindern, indem man nämlich guckt, dass man Wälder so bewirtschaftet oder so auch anpflanzt, dass eben bestimmte Baumarten, die eigentlich so hier gerade bei uns jetzt keine Chance mehr hätten oder vielleicht auf der Strecke bleiben würden, auch durch all die Dinge, die der Mensch gemacht hat, dass man die stärker fördert und dass man darauf achtet. Also das ist ja auch das Ziel des Natur- und Artenschutzes, dass man möglichst versucht zu verhindern, dass nichts ausstirbt.
Ja, klar. Das ist ja auch irgendwo, ich meine, man kann immer argumentieren, dass wir, also im Endeffekt die Natur wird das Ganze in irgendeiner Form überleben. beziehungsweise was halt davon übrig ist. Im Endeffekt, kurzfristig gesehen, sind es ja wir, die wirklich massive Probleme bekommen werden als Menschheit. So.
Ja.
Es ist wirklich nicht die Natur. Klar wird nicht jede Art überleben, es wird nicht jeder Baum überleben, aber das wäre auch unter natürlichen Umständen, wird es halt immer so ein, ja, eine Art Wechsel geben. Arten sterben aus, neue kommen dazu, aber das ist halt ein Argument, was halt, finde ich, auch irgendwo schwach ist, weil im Endeffekt, wie gesagt, haben wir ja auch eine gewisse Verantwortung, wenn wir auf diesem Planeten leben, dass wir eben das, was aktuell hier auf dem Planeten ist, schützen und bewahren und halt eben alles dafür tun, dass die Natur als, ja, weiß nicht, dass die Natur sich einfach selbst ganz natürlich entwickeln kann oder so natürlich wie möglich und wir halt nicht diese zusätzliche Last dazu beitragen.
Ja, und dass man auch nicht mal diese dominante Rolle einnehmen muss. Genau, ne? Dass man nicht, also klar, Nutzen, ja, bin ich immer noch absolut für. Das Ganze aber nachhaltig geschehen muss und sich aber immer noch in einem Rahmen bewegen muss, wo man sagt, ja, klar, man nutzt die Natur, aber man übernutzt sie nicht.
Ja, genau. Das ist ja ein ganz großer Vorteil vom Wald eigentlich, dass wir ihn so nutzen können, ohne ihn zu schädigen. Und das tun wir auch größtenteils in Deutschland. Aber wir müssen halt aufpassen, dass wir das eigentlich ja auf dem gesamten Planeten so machen. Und das machen wir halt eben nicht natürlich. Wenn man von Nachhaltigkeit redet, dann klar, dann spielt der Klimawandel natürlich auch eine Rolle, weil der eben auch seinen Einfluss darauf hat, wie sich die Wälder bei uns entwickeln. Und da ist halt, wie gesagt, wieder jeder Einzelne von uns gefragt.
Ja, genau. Und das, also gerade dieser Punkt, den du gerade angesprochen hast, dass das nicht überall so passiert, also mit der Nutzung des Waldes, also dass es überhaupt nicht so, nicht überall so ist, dass er nachhaltig genutzt wird. Das ist halt voll wichtig, ne, weil, genau, es gibt ganz, ganz viele Stellen und es gibt ganz, ganz viele Bemühungen in Deutschland, die ganz viel machen, damit halt Wald genutzt werden kann, weil wir alle irgendwie Holz brauchen und auch nutzen wollen. Aber der Wald soll ja so genutzt werden, dass eben kein Schaden entsteht, also dass möglichst viele Tiere und Pflanzen leben können und auch einen Lebensraum finden. Und deswegen sind auch, man hört ja immer öfter diese Rufe nach Waldstilllegung und das ist für uns halt immer so ein bisschen ja schwierig. Also grundsätzlich, ich würde mich zum Beispiel schon definitiv als Naturschützer betrachten, aber ich weiß auch, dass wenn wir alle Wälder in Deutschland stilllegen würden, dann hätten wir ein Riesenproblem.
Ja.
Mhm. Weil wir natürlich einfach dieses Holz brauchen und weil es auch Wege gibt, Wälder so zu bewirtschaften, dass eben, ja, alles, also dass man eine gemeinsame Lösung findet.
Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt und ich denke, dass wir darüber auch nochmal ein bisschen genauer sprechen sollten und das werden wir dann, denke ich, in der dritten Folge machen, wo wir dann ein bisschen über, ist der Wald noch zu retten, sprechen und den Wald der Zukunft, wie wird der aussehen und vor allem, was kann jeder Einzelne von uns irgendwie tun, um ja seinen Beitrag zu leisten. Das sind ja alles Themen, die wir so ein bisschen angesprochen haben, aber ich denke, da können wir noch mal ein bisschen genauer mit euch nächstes Mal sprechen. Und ich fand es heute auf jeden Fall wieder sehr spannend und sehr aufschlussreich. Also vielen, vielen, vielen Dank an euch nochmal, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier vorbeizuschauen und uns einige Fragen auch von unserer Community irgendwie zu erklären, was jetzt den Wald und die Waldgefahren oder Gefährdungen angeht. Und es wäre cool, wenn ihr irgendwie nochmal kurz sagt, wie die Leute euch finden können, also Forst erklärt.
Ja, natürlich gerne. Also auch von uns großes Danke. Wir finden das total spannend, uns mit euch auszutauschen. Zum einen, weil wir dieses Medium des Podcasts super, super interessant finden und zum anderen, weil es halt einfach Spaß macht, mit euch zu plaudern und vor allen Dingen halt diese Fragen zu beantworten.
Mhm.
Wir merken ja selber immer öfter, dass wir so total immer mehr in dieser Forstwelt drin sind und da ist es toll, einfach nochmal Input von außen zu kriegen. Genau. Wir machen das aber ja auch sonst eigentlich ganz viel, dass wir versuchen, den Leuten den Wald zu erklären. Das tun wir in den sozialen Netzwerken, wie es so schön heißt. Besonders gerne auf Instagram, da könnt ihr uns folgen, einfach Forst erklärt eingeben oder jetzt relativ neu auch bei YouTube recht prominent, also wir veröffentlichen jetzt auch immer YouTube-Videos und ich baue auch immer so tolle Vorschaubilder, das sieht dann alles total spannend aus. Also auch bei YouTube einfach Forst erklärt eingeben und wer lieber so ein bisschen oldschool unterwegs ist, kann gerne auch auf unserer Website www.forsterklärt.de vorbeischauen. Da fassen wir dann auch immer so Sachen zusammen, also wenn es ein YouTube-Video gibt, dann schreiben wir da meistens noch einen kleinen Blogartikel zu.
Meistens sogar noch ein Stück ausführlicher, ne?
Genau,
also, so Background-Infos, die kann man natürlich besser nachlesen. Da schreiben wir dann immer noch ein bisschen.
Genau, und vor allen Dingen auf dem Blogartikel verlinken wir auch immer alle Quellen. Also das ist uns wichtig. Mhm. So, ihr habt ja jetzt auch heute schon gemerkt, so manchmal kommt man halt an Punkte, wo man sich nicht sicher ist. Und deswegen Verlinken wir dann lieber die Quellen, dass die Leute das nochmal nachlesen können. Und genau, wir sind immer offen für Kritik und Feedback. Also wenn euch auch jetzt hier heute irgendwas aufgefallen ist, wo ihr sagt, hey, das stimmt aber nicht oder nee, das sehe ich anders, schreibt uns total gerne an, schreibt uns eine DM bei Instagram, schreibt uns eine Mail über den Blog, da steht unsere Mailadresse. Und genau, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne.
Sehr gerne. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns.
Hören wir uns
ein drittes Mal, indem wir dann nochmal ein bisschen auf andere Themen eingehen, die wir eben besprochen haben. Also vielen, vielen Dank euch.
Tschüss.
Ciao.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.